Die Camps waren eine sehr besondere Zeit. Es war ein geistliches Hoch, es war eine besondere friedliche Atmosphäre, viel Liebe, viel Spaß, viel Freude. Und jetzt ist man aus den Camps wieder zurück und irgendwie gibt es ein geistliches Loch. Christian hat vorhin davon berichtet, man ist in so einem Loch zurück. Ein Loch, wo man niedergeschlagen ist. Ein Loch, in dem plötzlich nicht mehr alles so einfach ist, sondern der geistliche Kampf wieder direkt vor uns ist. Der Epheserbrief ist ähnlich strukturiert. In den ersten drei Kapiteln wird man in den Himmel hochgehoben. Man erfährt von allen himmlischen Segnungen, die wir in Christus haben. Und in Kapitel 4 bis 6 werden wir wieder auf die Erde zurückgebracht. Hier, wo unser geistlicher Kampf ist. Paulus erinnert an die verschiedensten Fronten, an denen wir kämpfen und an denen wir herausgefordert sind. Paulus endet seinen Brief passend mit der Vollrüstung Gottes. Wir kämpfen hier auf der Welt nicht ungeschützt, sondern Gott gibt uns eine Rüstung. Wir sind Soldaten des Herrn. Der Predigttitel für heute, die Überschrift für unsere Studie lautet deshalb: Steh fest, Soldat des Herrn. Steh fest, Soldat des Herrn. Bevor ich mit uns den Text lese, möchte ich für uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Herr, ich danke dir, dass es dein Wille ist, dass wir uns hier heute versammeln. Du hast eine Botschaft für uns. Ich bitte dich, dass wir aufmerksam sind, dass wir geduldig sind, auch wenn es draußen gleich so leckeres Essen gibt. Herr, so ist die wahre Nahrung hier in diesem Raum, wenn wir in dein Wort schauen. Ich bitte dich, dass wir aufmerksam sind. Alles, was uns ablenkt, alle Gedanken an Schule, an Studium, an Arbeit, hilf uns alles abzulegen und dir die vollste Aufmerksamkeit zu geben. Herr, ich danke dir, dass wir hier nicht alleine sind auf der Erde, wo sich alles manchmal so schwer anfühlt. Ich danke dir, dass du uns eine Vollrüstung gibst, mit der wir überwinden können, auch schon heute. Ich bitte dich für jeden, der dich nicht kennt, der nicht an Jesus Christus glaubt, dass er dich heute erkennt, damit er nicht mehr dieser ganzen Welt ausgeliefert ist und allen Listen des Satans. Amen. Ich lese aus der Esra-Übersetzung, um dem Bibelcamp treu zu sein. Ich habe den Text auch vorne, ihr könnt vorne mitlesen, wenn euch eure eigene Übersetzung etwas verwirrt. Ihr könnt auch einfach zuhören, so wie es euch am liebsten ist. Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Als noch Verbleibendes, meine Brüder, werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Vollrüstung Gottes, damit ihr gegen die Schliche des Teufels zu stehen vermögt. Denn uns ist nicht ein Ringen gegen Fleisch und Blut auferlegt, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieses Zeitalters, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb nehmt die Vollrüstung Gottes auf, damit ihr am bösen Tag zu widerstehen und alles ausführend zu stehen vermögt. Steht also, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße beschuht mit der Bereitschaft der Heilsbotschaft des Friedens. Und zu dem allem nehmt auf den Langschild des Glaubens, durch den ihr die brennenden Geschosse des Bösen werdet auslöschen können. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und betet mit allem Gebet und Bitten zu jeder gelegenen Zeit im Geist und wacht zu diesem Zweck mit Ausharren und Bitten für alle Heiligen. Und für mich, damit mir das Wort gegeben werde, um den Mund mit Freimütigkeit aufzutun, um bekannt zu machen das Geheimnis der Heilsbotschaft, für das ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich darin Freimütigkeit erlange zu reden, wie ich soll. Im ersten Abschnitt der Predigt wollen wir in Vers 10 bis 13 beobachten, warum wir überhaupt eine Rüstung brauchen. Erstens die Notwendigkeit der Vollrüstung. Die Notwendigkeit der Vollrüstung. Beobachtet Vers 10. Paulus, er rundet den Brief ab. Er schreibt: Als noch Verbleibendes, meine Brüder, werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Um im Leben Gott treu zu sein, brauchen wir Kraft. Warum wir Kraft brauchen, es reicht ein kleiner Rückblick im Epheserbrief. In Kapitel 4 erfahren wir, dass wir Kraft brauchen, um die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Wir brauchen Kraft, um unsere geistlichen Gaben auch wirklich zur Erbauung der Gemeinde zu nutzen. Wir brauchen Kraft, um alle Sünden, alle schlechten Gewohnheiten abzulegen und gegen gute Gewohnheiten auszutauschen. Wir brauchen Kraft, um Nachahmer Christi zu sein, in seiner Liebe zu wandeln, in seinem Licht zu wandeln, in seiner Weisheit zu wandeln. Wir brauchen Kraft, um treue Frauen zu sein, Kraft, um treue Männer zu sein. Wir brauchen Kraft, um treue Kinder zu sein, treue Eltern. Wir brauchen Kraft, um treue Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu sein. Der Christ, er braucht sehr viel Kraft. Das waren gerade alles nur Überschriften. Die vertiefen sich noch so viel mehr. Der Christ, er braucht Kraft. Damit wir als Gemeinde nicht entmutigt sind von diesen vielen Fronten, an denen wir kämpfen, erinnert Paulus uns an unsere Kraftquelle. Paulus, er schreibt: Werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Der Mensch, er muss sich nicht auf seine eigenen Schwachheiten verlassen. Unsere Kraftquelle ist der unendliche und allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums. Beobachtet noch, wie diese Kraft bei uns ankommt. In Vers 10 heißt es nicht: Werdet gekräftigt durch den Herrn, durch die Macht seiner Stärke. Es heißt nicht von dem Herrn, von der Macht seiner Stärke. Es heißt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Unsere Kraft kommt durch die innige Gemeinschaft mit Gott. Eine Gemeinschaft, die nur möglich ist, weil Christus am Kreuz gestorben ist. Glauben wir an Jesus Christus, dass Jesus Gott ist, der Mensch geworden ist, auf die Erde gekommen ist, der ohne Sünde wandelte, gehorsam bis in den Tod war, ans Kreuz ging, dort starb, begraben wurde, auferstanden ist, erhöht wurde zur Rechten Gottes, glauben wir an diesen Jesus Christus, an seine Person, an sein Werk, dann schenkt er uns seinen Geist, den Heiligen Geist. Gott selbst lebt im Christen. Die gleiche Kraft und Macht, die Jesus Christus nach seinem Tod wieder lebendig gemacht hat, auferweckt hat, erhöht hat bis in den Himmel, diese gleiche Kraft und Macht wirkt auch im Christen, an jeder seiner einzelnen Fronten. Paulus, er vertieft diesen Gedanken weiter. Paulus will, dass wir uns wirklich unserer Abhängigkeit von Gott bewusst sind in unserem Kampf. Paulus, er schreibt weiter: Zieht an die Vollrüstung Gottes, damit ihr gegen die Schliche des Teufels zu stehen vermögt. Der Kampf, in dem wir stecken, ist so ernst, dass es eine ganze Vollrüstung braucht, von oben bis unten. Dem Christen reicht nicht nur ein Helm wie bei einer Fahrradtour oder die passenden Wanderschuhe. Der Christ, der braucht eine Vollrüstung von oben bis unten. Er muss komplett geschützt sein. Warum? Weil unser Feind ein Teufel ist. Der Teufel. Nicht irgendein Teufel, der einfach irgendwie handelt, sondern ein listiger Teufel. Es heißt hier im Text die Schliche des Teufels. Das bedeutet, dass Satan listig ist. Satan ist hinterhältig. Satan ergreift uns nicht da an, wo wir es erwarten würden. Satan ergreift uns nicht da an, wo wir uns besonders schützen. Satan ersucht die verwundbaren Stellen unseres Körpers, unseres Geistes. Und genau dort greift er an. Satan weiß ganz genau, wo wir ein Loch in unserer Rüstung haben, wo wir schwach werden und fallen. Er ist listig, hinterhältig. Und weil er das ist, brauchen wir eine Vollrüstung. Mit dem Versprechen, zieht an die Vollrüstung, damit ihr gegen die Schliche des Teufels zu stehen vermögt. Markiert das damit ganz dick. Der Text, er verdeutlicht weiter unsere Abhängigkeit. Paulus, er zeichnet das Bild unseres Feindes weiter. Unser Feind ist nicht nur der Teufel allein. Lesen wir weiter Vers 12. Denn uns ist nicht ein Ringen gegen Fleisch und Blut auferlegt. Die Gefahr unseres Kampfes ist nicht, dass einfach Mensch gegen Mensch kämpft oder Schwert gegen Schwert, Muskelkraft gegen Muskelkraft, Kampfkunst gegen Kampfkunst. Unser Kampf ist weitaus gewaltiger, nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist, lesen wir weiter in Vers 12, gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieses Zeitalters, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir dürfen unseren geistlichen Kampf nicht unterschätzen. Es ist nicht ein irdischer Kampf, wo wir irgendwie irdisch was lernen, in unserer jugendlichen Kraft das Gefühl haben, alles zu besiegen. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf einer unsichtbaren Welt. Du siehst deinen Feind nicht mal, wenn er ankommt. Und wir sind Teil dieser unsichtbaren Welt und wir führen einen Kampf innerhalb dieses geistlichen Krieges. Unser Feind ist nicht Satan allein. Mit Satan ist eine Vielzahl von Engeln gefallen. Und diese ganzen gefallenen Engel, sie handeln im Interesse Satans. Beobachtet, wie der Text diese Helfer Satans benennt. Es heißt hier Mächte, Gewalten. Es heißt Weltbeherrscher der Finsternis, geistliche Mächte der Bosheit. Uns steht eine geistliche Armee von Dämonen gegenüber, die an Satans Seite gegen uns kämpfen. Dämonen, die eine Macht haben, einen Einfluss, eine Gewalt, die herrschen, die sind böse, sie alle stehen uns entgegen. Sie alle versuchen uns von Gott wegzuziehen. Sie verfolgen dabei folgende Strategien. Ganz kurz. Sie verbreiten Lügen in uns, damit wir anfangen zu zweifeln, damit wir gar nicht mehr unterscheiden können, was ist wahr und was ist falsch. Zweitens, sie greifen unseren Körper an oder den Körper der Mitmenschen durch Schmerzen, durch Krankheiten, durch bestimmte Umstände, durch Beziehungen, damit wir uns gegen Gott auflehnen, gegen seinen Willen, dass Gott gar nicht die Kontrolle hat, dass wir irgendetwas anderes brauchen, nur nicht Gott. Drittens haben wir auch nur den kleinsten Erfolg, redet der Satan uns stolz ein. Er zeigt uns auf, schau mal, was du für einen Verdienst geleistet hast. So weit, dass wir uns anfangen, von Gott zurückzuziehen, unabhängig von Gott zu machen. Ich brauche doch Gott gar nicht. Ich kann das doch alles selbst. Wir werden stolz und vergessen die Gnade, die uns alles ermöglicht. Und viertens, Satan versucht uns zur Sünde. Er versucht uns im ersten Moment zur Sünde, redet uns ein, ach komm, das ist doch gar nicht so schlimm, machen doch alle, komm nur das eine Mal, nur das letzte Mal. Und dann fallen wir in Sünden, was macht er als nächstes? Er rennt direkt zum Thron Gottes, um mit dem Finger auf uns zu zeigen, guck mal Gott, der ist in Sünde gefallen. Satan, er redet uns ein schlechtes Gewissen ein, redet und redet auf uns ein, damit wir vergessen, dass Gott vergebungsbereit ist. Damit wir vergessen, zu Gott zu kommen, Buße zu tun. Es ist richtig, sich vor Sünde zu schämen, aber wenn wir zu Gott kommen, dann vergibt er uns nicht nur, er reinigt uns auch von aller Ungerechtigkeit. Buße heißt nicht nur, ich komme zu Gott und er vergibt mir, sondern Gott reinigt auch. Wenn wir wirklich frei von Sünde werden wollen, gegen Sünde kämpfen müssen, müssen wir zu Gott kommen, weil er reinigt. Das heißt, unsere Scham, unsere Betrübnis darf uns niemals von Gott wegziehen. Aber das versucht der Satan. Er will uns von Gott wegziehen, von seiner reinigenden Vergebung. Paulus, er spricht nicht so ausführlich über unseren Feind, damit wir jetzt entmutigt sind, aufgrund der Größe seiner Armee, aufgrund seines Einflusses. Gerade weil wir unseren Feind kennen, die Größe seiner Armee und was sie tun, weil es uns nicht verborgen ist, genau deshalb lesen wir Vers 13, deshalb Weil ihr euren Feind kennt, nehmt die Vollrüstung Gottes auf, damit ihr am bösen Tag zu widerstehen und alles ausführen zu stehen vermögt. Wenn wir ernsthaft gegen Sünde kämpfen, in voller Abhängigkeit von Gott, seine Rüstung ergreifen, die er uns gibt, Vollrüstung Gottes, dann geht damit die Verheißung des Sieges einher. Wir können am bösen Tag widerstehen. Es ist möglich. Gott schenkt es uns. Ein Vers, den ihr euch bitte aufschreibt und noch besser auswendig lernt, Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Satan und sein ganzes Heer an Dämonen, eine riesige, gewaltige Armee, sie alle fliehen vor dir, wenn du widerstehst. Satan, er hasst das Licht. Wenn du im Licht wandelst, dann kann er nicht anders als zu fliehen. Er kann nichts anrichten. Merkt euch den Vers. Wann immer ihr versucht seid, sprecht ihn in eurem Kopf. Ihr könnt am bösen Tag widerstehen. Eine kleine Anmerkung zu böser Tag. Böser Tag meint hier keinen konkreten Tag in der Zukunft. Das heißt nicht, dass du jetzt die ganze Zeit fallen wirst, aber dann irgendwann an diesem einen Tag, der kommen wird, plötzlich widerstehen kannst. Seit dem Sündenfall ist jeder Tag böse. Jeder. Natürlich wird es einen Tag geben, an dem die Finsternis ihren Tiefpunkt erreicht. Bis dahin wird das Böse immer weiter zunehmen, aber wir können schon heute widerstehen. Der Tag wird kommen, da werden Gläubige schöne, weiße, festliche Gewänder tragen. Wir werden im Himmel sein, sündlos sein, Christus ähnlich gestaltet, also gleichgestaltet sein. Heute tragen wir Rüstungen. Heute sind wir Soldaten. Heute sind wir nicht in festlichen Gewändern. Woraus besteht nun diese Vollrüstung? Das wollen wir uns im zweiten Punkt anschauen. Die Teile der Vollrüstung. Die Teile der Vollrüstung. Paulus ist vermutlich gerade selbst an einen römischen Soldaten gekettet. Er ist im Gefängnis, weil er das Evangelium verkündigt. Es war verboten. Er schaut sich diesen Soldaten ganz genau an, von oben bis unten. Er selbst Römer, kennt viele Soldaten und er zieht die Vergleiche zwischen einem römischen Soldaten und der Rüstung eines Christen. Paulus beginnt dabei mit dem ersten Teil. Vers 14 heißt es, steht also eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Paulus beginnt mit dem Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel, den die römischen Soldaten trugen, war ein Ledergürtel. Er hatte die Hauptaufgabe, das lockere Untergewand, das unter der Rüstung ist, zu binden, damit es nicht umherflattert. Das wäre ziemlich fatal im Kampf oder im Rennen, wenn dir plötzlich Stoff ins Gesicht fällt und du im Kampf plötzlich blind bist. Dafür gibt es den Gürtel. Heute ist das nicht anders. Ich trage auch einen Gürtel und die meisten wahrscheinlich auch. Warum? Weil er gibt uns Sicherheit. Ich weiß, mein T-Shirt bleibt am Platz, meine Hose bleibt am Platz. Ich kann mich einzig und allein auf Gottes Wort konzentrieren. Der Gürtel ergibt Sicherheit auch dem Soldaten, wenn er kämpft. Weil er weiß, ich kann nur kämpfen, alles andere sitzt an Ort und Stelle. Und der Gürtel, den wir Christen tragen, ist der Gürtel der Wahrheit. Erstens meint Wahrheit Gottes Wort allgemein. Wenn wir eine Ausbildung machen, wenn wir studieren oder sonstige berufliche Fortbildungen, dann gibt uns diese Bildung Sicherheit im Job. Wir nehmen einen Job an, warum? Weil wir wissen, ich habe mich darauf so lange vorbereitet. Nicht anders ist es beim Christen. Alle unsere Zweifel, alle unsere Fragen, alles, was uns im geistlichen Kampf auch nur irgendwie hindern kann, wird durch den Gürtel der Wahrheit zusammengebunden. Wenn wir Gottes Wort fleißig studieren, fleißig im Kopf behalten, dann gibt es uns eine Sicherheit rauszuwandeln, weil wir wissen, ich bin vorbereitet, ich habe das studiert, ich habe mich dazu belesen. Was auch immer mir jemand jetzt erzählt, ich weiß es, ich habe es in meinem Kopf. Wahrheit, Gottes Wort gibt uns ganz grundlegend Sicherheit. Wahrheit bedeutet aber nicht nur, dass die Bibel oder Wahrheit immer das ist, worauf wir zurückgreifen. Wahrheit ist auch das, was in unserem Leben sichtbar sein sollte. Wahrheit ist das, was das Leben auszeichnen sollte, kennzeichnen sollte. Wahrheit meint hier zweitens auch so viel wie Aufrichtigkeit, Integrität, Ehrlichkeit. Wir sollen Satan nicht in seinem eigenen Spiel schlagen, indem wir versuchen, noch listiger als er zu sein. Er greift uns an, also versuchen wir irgendwie hinter ihn zu kommen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Satan, er flieht nicht, wenn wir noch dunkler, noch finsterer sind als er. Er ist die Finsternis in Person. Wir müssen im Licht wandeln, wir müssen ein ehrliches Leben führen. Das lässt den Satan fliehen und schenkt uns einen Sieg. Wahrheit meint Gottes Wort allgemein und ein aufrichtiges, ehrliches Leben. Danach kommt Paulus zum Brustpanzer. Dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer war ein hartes, ärmelloses Kleidungsstück. Es war aus Leder gefertigt, aus Metallplatten, aus Ketten. Der ganze Rumpf, alle lebenswichtigen Organe, alles wurde geschützt. Dieser Brustpanzer hat ebenfalls eine zweifache Bedeutung im Leben eines Christen. Erstens meint Gerechtigkeit hier, dass wir gerechtfertigt sind in Christus ganz allgemein. Der Christ ist nicht aus sich selbst heraus gerecht, nicht weil er irgendwie Gutes tut und das wird ihm dann zugerechnet. Jeder Mensch verfehlt durch seine Sünde die Gerechtigkeit Gottes. Weil Jesus gerecht war, schenkt er uns seine Gerechtigkeit. Er hat uns gerechtfertigt. Für Sünde gibt es eine Wiedergutmachung. Der Christ, er kann nicht verurteilt werden. Der Christ ist freigesprochen von seiner Sünde. Der Christ, der muss keine Angst haben vor dem Gericht. Wie sehr Satan uns auch anklagt und sagt, ah, guck mal, du kommst vor das Gericht, du wirst versagen. Nein, wir sind gerechtfertigt in Christus. Das kann uns keiner nehmen. Zweitens, wie auch bei der Wahrheit, ist Gerechtigkeit nicht nur das, worauf wir immer zurückgreifen. Gerechtigkeit ist auch hier das, was unser Leben kennzeichnen sollte. Leben wir in Sünde, dann machen wir es Satan richtig einfach, uns anzuklagen. Bei jeder kleinsten Sünde kann er zu Gott rennen und zeigen, guck mal, der hat gesündigt, er redet uns dann ins Gewissen schlecht. Desto mehr Sünde, desto mehr Angriffsfläche bieten wir Satan, uns zu verklagen. Leben wir aber im Gehorsam, kämpfen wir mit aller Schwachheit in Abhängigkeit von Gott gegen Sünde. Sind wir Gott treu, dann hat Satan gar keine Möglichkeit, uns zu verklagen. Wofür soll er uns anklagen, wenn wir treu leben? Wenn wir wirklich ernsthaft bemüht sind? Wenn wir darum ringen? Hat Satan keine Angriffsfläche in unserem Leben, dann kann er uns auch nicht angreifen. Gerechtigkeit bedeutet, wir sind allgemein gerechtfertigt und leben in Gehorsam, dann flieht der Satan, weil er keine Angriffsfläche hat. Dann kommt Paul zum dritten Rüstungsteil. Er kommt zu den Schuhen. Ich nenne sie kurz Schuhe der Heilsbotschaft. Schuhe der Heilsbotschaft. Römische Soldaten, sie trugen meist Lederschuhe. Es waren Sandalen, sie waren halb offen. Sie waren festgebunden an Knöcheln und Schienbeinen, damit sie wirklich fest sitzen. Die Sohle war fest, sie war beschlagen mit Nägeln, damit sie auch wirklich einen festen Stand haben im Boden. Diese Sandalen, sie ermöglichten aber nicht nur einen festen Stand, sondern sie gaben auch vollste Mobilität. Also sie konnten sich ziemlich frei darin bewegen. Diese Schuhe, sie schützen auch auf Fußwegen. Feinde legten oft irgendwelche scharfen Stecker, scharfe Gegenstände auf den Weg, dass wenn der Feind anmarschiert kommt, reintretet und schon vom Schmerz gelähmt ist, gar nicht weiterkämpfen kann. Trug der Soldat seine Schuhe, dann konnte er einfach ohne Angst vorausmarschieren. Die christlichen Schuhe der Heilsbotschaft sind ähnlich. Erstens gibt uns die Heilsbotschaft des Evangeliums Frieden. Der Christ hat, obwohl er in einem Krieg ist, Frieden. Von diesem Frieden berichtet uns das Evangelium. Der Christ ist nicht derjenige, der im Kampf zittern muss um seine Zukunft. Er muss nicht zittern, ja, was wird morgen sein? Was wird am Ende des Krieges sein? Der Christ, er steht auf siegreichem Boden. Er hat Frieden. Zweitens kann der Christ mit dieser Botschaft des Friedens vorausmarschieren. Er muss keine Angst haben vom Feind. Er muss sich nicht verstecken in irgendeiner Höhle, hinter irgendeiner Wand. Er kann vorausgehen, ohne Furcht. Er kann der ganzen Welt von diesem Frieden verkünden. Einem Frieden, die von Gott selbst kommt, vom Schöpfer des Universums, dem allmächtigen Gott, dem sich niemand in den Weg stellen kann. Jeder, der schon mal Jesus bezeugt hat, jeder, der schon mal das Evangelium erklären konnte, vielleicht sogar von Anfang bis Ende, von der ersten Schöpfung der Welt bis hin zur neuen Erde, die Gott machen wird, jeder weiß, was für eine Freude das einem schenkt. Ich war mir meiner Rettung nie sicherer als in dem Moment danach, als ich jemals das Evangelium verkünden konnte. Das gibt einem so viel Kraft, so viel Freude, dass man diese Botschaft kennt. Das gibt einem so viel Gewissheit. Verkündigt man das Evangelium, ist man ständig erinnert an das Evangelium, dann gibt es einem einen festen Stand und eine Furchtlosigkeit. Es ist eine Botschaft des Friedens, sie gibt uns Rettung und anderen Menschen. Kommen wir zum vierten Teil der Rüstung, dem Schild des Glaubens. Schuhe, Brustpanzer, Helm, sie alle schützen nur einzelne Körperteile. Das Schild aber kann den ganzen Körper bewahren. Das Langschild, von dem hier die Rede ist, war 60 bis 80 Zentimeter breit. Ihr seht es auf dem Bild. Es ist ein riesiges Schild. Es war 1,20 bis 1,40 groß. Es ist wirklich ein gewaltiges Schild. Es war aus Holz gefertigt, meist mehrere Schichten. Vorne war Stoff, Leder, umhüllt mit Eisen. Die ledrige Vorderseite war auch oft noch eingeölt. Feinde, sie haben ihre Pfeile häufig in Pech getaucht, angezündet, damit der Pfeil nicht nur durch die Pfeilspitze Schaden anrichtet, sondern auch noch durch den Brand. Und die Schilder waren so gebaut, dass der Pfeil, auch wenn er dich trifft, auslöscht. Also er brennt nicht. Der Schild, den wir Christen haben, ist sehr ähnlich. Der Glaube, von dem hier die Rede ist, spricht von einem ständigen Vertrauen auf Gott. Einem ständigen Vertrauen auf sein Wort, auf seine Verheißungen. Der Glaube ergreift Gottes Verheißungen, seine Wahrheit in Zeiten von Zweifel, Not, Leid. Der Glaube, er nimmt Zuflucht und Schutz bei Gott. Womit auch immer der Feind uns abschießen will. Es gibt Pfeile, sie fliegen durch die Luft und sie treffen uns auch. Das können irgendwelche Zweifel sein, ungewollte Gedanken von Lust, Angst, Sorgen. All das kann uns treffen. Fliehen wir rechtzeitig zu Gott, fliehen wir rechtzeitig zum Thron der Gnade, dann werden wir davon geschützt. Die Pfeile treffen uns, aber machen keinen Schaden. Ich bin immer wieder ermutigt von Biografien von Missionaren. Sie erleben Sachen, die wir uns niemals vorstellen könnten. Kommen ins Gefängnis, werden verhungert gelassen, essen irgendwelchen Brei mit Würmern versetzt. Sie werden krank, Mitmenschen sterben. Und doch halten sie die ganze Zeit an Gott fest. Sie halten an seinen Verheißungen fest. Sie sehen in dem Moment nicht, wie der Tod des eigenen Ehemannes zum Beispiel im Gefängnis, wie er wirklich das Beste sein kann. Und doch halten sie daran fest, dass wirklich alles zum Besten dient, wenn wir an Gott glauben. Sie halten daran fest und werden bewahrt, obwohl so viele Pfeile auf sie schießen. Lest Biografien, werdet ermutigt durch den Glauben und ahmt ihn nach. Der Schild, er kann uns vollständig schützen, von oben bis unten. Paulus kommt zum vierten Rüstungsteil, dem Helm des Heils. Auf den Kopf wird im Kampf am meisten gezielt. Ein guter Treffer und der Feind ist direkt tot, direkt ausgeschaltet. Deshalb ist der Schutz am Kopf sehr wichtig. Der Helm, den die römischen Soldaten trugen, war aus sehr hartem Metall. Innen drin gab es so eine weiche Verkleidung, damit man dieses Gewicht überhaupt ertragen konnte. Meistens gab es oder manchmal auch vorher noch ein Visier zum zusätzlichen Schutz. Die Helme waren so gefährlich, dass nur eine qualitative Axt ein qualitativer Hammer wirklich Schaden anrichten konnte. Die Helme konnten durch nichts durchgeschlagen werden. So ist auch der Helm des Christen, der Helm des Heils. Der Heil bedeutet hier die Gewissheit unserer Errettung. Die Gewissheit der Zukunft, der ultimativen Erlösung. Dankeschön. Satan versucht durch Zweifel, die er sät, unsere Gewissheit zu durchbrechen. In einem Moment der Unaufmerksamkeit kann uns Satan auch einen richtig heftigen Schlag auf den Kopf verpassen. In diesem Moment wird uns schwarz vor Augen, wir werden für eine kurze Zeit gelähmt, aber wir werden nicht sterben. Satan kann uns niemals einen tödlichen Schlag verursachen. Genau dafür tragen wir den Helm des Heils. Gottes Errettung, sie ist ultimativ, sie kann uns durch nichts genommen werden. Tragen wir den Helm, dann können wir mit gutem Gewissen unseren Kopf erheben, weil wir wissen, uns passiert nichts. Unsere Errettung ist garantiert. Paulus kommt zum sechsten Rüstungsgegenstand. Dem Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Schwert des Geistes. Schwert hört sich hier vielleicht wie eine Angriffswaffe an. Das Schwert, das hier gemeint ist, ihr seht es auf dem Bild, es ist ein sehr kurzes Schwert, 15 bis 25 Zentimeter lang. Dieses Schwert ist eine Verteidigungswaffe, höchstens für den Nahkampf. Also es ist, man muss wirklich dem Feind sehr nahe kommen. Es ist gefährlich, mit diesem Schwert einfach so blind in den Angriff zu gehen. Es ist ein Schwert zum Vereiteln gegnerischer Angriffe. Dir kommt ein Speer entgegen, du schlägst ihn weg. Angriff war auch möglich, aber wirklich nur durch sehr, sehr engen Kontakt. Das Schwert, das der Christ trägt, ist Gottes Wort. Gottes Wort ist durch den Heiligen Geist inspiriert, deswegen auch Schwert des Geistes. Kennen wir Gottes Wort gut, dann können wir alle Strategien Satans vereiteln. Alle seine Lügen können wir sofort enttarnen, alle seine Versuchungen sofort abwehren. Erinnert euch zum Beispiel an Jesus an der Wüste. Er wurde gerade getauft, der Geist führt ihn in die Wüste. Was passiert? Satan kommt. Als Jesus im schwächsten Moment ist, 40 Tage Fasten, Satan kommt und greift Jesus Christus an. Dreifach. Und dreifach wehrt Gott Jesus ab als Mensch. Jesus rief nicht die Legion von Engeln. Jesus sagt, es steht geschrieben. Das war seine Abwehr. Er benutzt Gottes Wort. Es steht geschrieben. Wichtig in der Geschichte, Satan, er zitierte auch Gottes Wort, nicht nur Jesus. Satan, er verdrehte allerdings Gottes Wort, er hat den ganzen Kontext ausgeschlossen. Es reicht nicht nur einfach zu wissen, was in der Bibel steht, wir müssen uns wirklich sicher sein, was in der Bibel steht, um auch, selbst wenn Satan Gottes Wort zitiert, um diese Lügen auch wirklich zu enttarnen. Gottes Wort ist lebend und schlägt Satan in die Flucht. Nach der dritten Abwehr ist Satan von Jesus geflohen. Er wusste, ich kann nichts ausrichten. Wir müssen fleißig Gottes Wort studieren. Bestenfalls lernen wir Bibelverse auswendig, damit wir für jede Lüge die passende Wahrheit haben. Johannes 3,16 ist eine wirklich gute Waffe, aber wir müssen unser Waffenarsenal auffüllen mit viel, viel mehr Versen, um wirklich jede einzelne Lüge Satans zu enttarnen. Um wirklich für jede Situation die passende Waffe zu haben. Lernt Bibelverse auswendig. Viele. Wir wissen jetzt, warum wir die Rüstung brauchen, dass wir einem großen geistlichen Kampf gegenüberstehen. Wir wissen, was die Teile dieser Rüstung sind, die Gott uns gegeben hat. Wie benutzen wir die Rüstung? Das wollen wir im dritten Punkt untersuchen. Drittens, die Anwendung der Vollrüstung. Die Anwendung der Vollrüstung. Lesen wir gemeinsam Vers 18. Und betet mit allem Gebet und Bitten zu jeder gelegenen Zeit im Geist und wacht zu diesem Zweck mit Ausharren und Bitten für alle Heiligen. Die Antwort auf die Frage, wie wir die Vollrüstung Gottes anwenden können, lautet: und betet. Gebet ist das, was unsere gesamte Rüstung zusammenhält. Gebet ist die Kraft, die den Soldaten befähigt, die Rüstung auf seinen Schultern zu tragen und das Schwert des Geistes zu schwingen. Ein Theologe sagte sogar, dass du jedem Rüstungsteil das Gebet anhängen kannst. Also umgürtet, betend, angetan mit dem Brustpanzer, betend und so weiter. Gebet ist die Kraft, die die Rüstung zusammenhält. Zu diesem Zweck erklärt Paulus, wie unser Gebetsleben aussehen sollte. Beobachtet Vers 18 genauer. Paulus charakterisiert 6 Aspekte des christlichen Gebetslebens. Er startet zunächst mit der Vielfalt, mit allem Gebet und Bitten. Wie vielfältig ist dein Gebet? Bittest du nur oder dankst du auch? Flehst du Gott für einzelne Dinge sehr, sehr ernst an? Fastest du vielleicht? Betest du Gott für sein Wesen an, für seine Allmacht? Bewunderst du Gott? Gebet kann so vielfältig sein. Der Text sagt, wir sollen mit allem Gebet bitten. Dazu gehört auch Lob und Dank. Manchmal sind Lob und Dank die wundervollsten Waffen, die wir haben können. Wenn wir traurig sind, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir zornig auf jemanden sind. Gedanken der Dankbarkeit können wirklich Licht in die tiefste Finsternis bringen. Sei es auch Dankbarkeit einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde. Einfach kleine WhatsApp-Nachricht, ich habe gerade an dich gedacht. Danke für dies oder jenes. Das kann wirklich den Tag erleuchten. Zweitens zeigt Paulus die Häufigkeit. Er schreibt zu jeder gelegenen Zeit. Manchmal beten wir so und ich muss es auch bekennen, Herr, ich will jetzt in deine Gemeinschaft kommen. Christus, ich komme jetzt zu dir. Warum hat man überhaupt diese Gemeinschaft verlassen? Der Christ soll jederzeit ständig in der Gemeinschaft Gottes sein. Er soll sie gar nicht erst verlassen. Wir sollen nicht erst zu Gott kommen, wir sollen ständig bei ihm sein. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit viele Worte vor dir herbrabbelst. Das heißt, dass du einfach immer wieder bei Gott bist, die kleinen Momente des Alltags nutzt. Drittens spricht Paulus über die Unterwürfigkeit im Gebet. Er schreibt im Geist. Deswegen haben wir es hinzugefügt, das ist so wichtig. Nur durch den Heiligen Geist, den wir mittels Glaubens empfangen, können wir nach dem Willen Gottes beten. In unserem Gebet soll es nicht darum gehen, was wir wollen, es soll darum gehen, was Gott will. Gott soll im Zentrum stehen. Und das ist nur möglich, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir diesen Heiligen Geist haben, den Gott uns durch Glauben, mittels Glaubens schenkt. Viertens spricht Paulus von der Art und Weise, wie wir beten sollen. Aufmerksam. Manchmal beten wir, 5 Sekunden später gehen wir weiter, so als wäre nie was passiert, als hätten wir nie gebetet. Wir bitten, Herr, hilf mir, Versuchung zu widerstehen, und dann gehen wir einfach blind aus dem Gebet und erliegen jeder Versuchung. Warum? Weil wir nicht aufmerksam waren. Wenn wir beten, dann müssen wir ganz aufmerksam darauf aufpassen, was tut Gott? Was tut der Teufel? Betet und seid im Anschluss aufmerksam. Fünftens spricht Paulus über unsere Ausdauer, über unsere Beständigkeit im Gebet. Paulus schreibt, wir sollen beten mit Ausharren. Ausharren meint dranbleiben, nicht aufhören. In aller Ausdauer sollen wir beständig beten. Das heißt nicht, dass wir ununterbrochen beten sollen. Ganze Nächte durch auf Schlaf verzichten, das kann nicht jeder, das sollen wir auch gar nicht tun. Was wir tun sollen, ist, wir müssen wirklich beten und warten, bis Gott antwortet. Immer und immer wieder, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, beten, bis Gott eine Antwort schenkt. Beten, bis der Mensch gesund wird, beten, bis der Mensch gerettet wird. Beten, bis Gott uns auf was auch immer antwortet. Immer weiter, beständig, mit allem Ausharren bitten, bis Gott antwortet. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns an seinem Beten wachsen kann. Jeder von uns kann noch mehr beten. Jeder hat irgendeinen kleinen Moment im Alltag, den er verschwendet. Wir können noch mehr beten, wir sind so abhängig davon. Wachsen wir darin. Sechstens spricht Paulus über die Anteilnahme an unserer Familie. In Vater unser heißt es nicht mein Vater. Es heißt Vater unser. Wir Christen, wir beten als Teil einer Familie. Wir sind Teil einer großen Familie und gemeinsam beten wir zu Gott. Gebet soll unsere Familienmitglieder mit einziehen. Wir sollen für unsere Familienmitglieder mitbeten, nicht nur allein für uns. Wir brauchen einander. Ein kleiner Fakt zum Schild des Glaubens. Die Schilder hatten häufig kleine Haken rechts und links. Das heißt, die Soldaten konnten sich miteinander verhaken. Sie konnten eine ganze Mauer bilden. Wir Christen müssen uns auch verhaken, so wie Soldaten, um eine noch festere Mauer zu bilden. Wir brauchen das Gebet füreinander. Dadurch sind wir noch stärker. Unser Gebetsleben ist ein Schlachtfeld. Satan erhält uns mit allen seinen Wegen, mit all seinem Heer davon ab, dass wir beten. Er lenkt uns permanent ab. Permanent muss man irgendwo was scrollen, irgendwo was nachlesen. Wir müssen Gebet wirklich erlernen. Wir müssen es zu einer Priorität in unserem Leben machen, zu einer festen Gewohnheit. Wir müssen Gebet in unseren Alltag mit einbeziehen. Es muss nicht sein, dass du einfach morgens, du liest, Luther betet 3-4 Stunden. Du musst nicht diese 3-4 Stunden beten. Luther hat ein ganz anderes Leben als wir. Wir haben alle genug Momente im Alltag, wo wir beten können. Wenn wir irgendwo auf etwas warten, auf den Fahrstuhl morgens, auf die Bahn, im Auto sitzen. Nicht jeder kann in einer lauten Bahn beten, ist auch nicht von dir erwartet. Aber ich denke, wenn wir ehrlich unser Leben untersuchen, wir finden kleine Momente, die wir noch zum Beten nutzen können. Betet, wenn ihr eine kleine Pause macht, aus dem Fenster schaut. Betet, wenn ihr irgendwo den Raum wechselt. Betet, wenn ihr eine neue Aufgabe beginnt. Nutzt diese kleinen Momente zu beten. Paulus' Leben ist für uns ein Vorbild. In Vers 19 und 20 werden wir sehen, dass Paulus diese geistliche Waffenrüstung anwendet. Lesen wir noch Verse 19 und 20. Es steht geschrieben, und für mich, damit mir das Wort gegeben werde, um den Mund mit Freimütigkeit aufzutun, um bekannt zu machen das Geheimnis der Heilsbotschaft, für das ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich darin Freimütigkeit erlange, zu reden, wie ich soll. Paulus selbst wendet die Vollrüstung Gottes an. Paulus selbst ist sich seiner Abhängigkeit bewusst. Paulus bittet um Gebet. Paulus sitzt im Gefängnis, weil er verkündigt hat. Obwohl er im Gefängnis sitzt, ist er nicht niedergeschlagen. Er hat kein geistliches Tief wie wir, wenn wir aus dem Camp zurückkommen und plötzlich wieder im Loch des Alltags sind. Paulus, er hat vollstes Eifer, weiterzukämpfen. Er fühlt sich nicht eingeschränkt. Paulus bittet, dass er trotz Inhaftierung weiter verkündigen kann. Paulus bittet, um genau zu sein, um zwei Sachen. Er bittet einerseits, dass die Botschaft, die er verkündigt, auch wirklich Inhalt hat. Er betet, dass ihm das Wort gegeben werde, dass er redet, wie er soll. Zweitens bittet er um Mut. Paulus bittet, dass seine Botschaft klar und verständlich ist, nicht schwammig. Zweitens bittet er, dass seine Botschaft auch nicht durch Angst verwässert ist. Beobachtet, Paulus erbittet in den zwei Dingen nicht, dass er befreit wird. Paulus erbittet nicht um Komfort. Paulus erbittet nicht für sein persönliches Wohlbefinden. Paulus, er ist im Gefängnis. Paulus, er ist in Ketten. Wisst ihr, damals trugen reiche Frauen oder auch hochrangige Männer auch Ketten. Sie trugen Ketten auf Festen, um ihren Reichtum, ihre Kraft, ihre Macht, ihre Würde zu repräsentieren. Die Ketten waren ein Zeichen für, schaut her, wer ich bin. Paulus, er trägt auch eine Kette. Paulus, er repräsentiert Christus mit vollster Würde. Er will diese Kette gar nicht loswerden. Er freut sich über diese Kette. Weil Paulus weiß, weil er diese Kette trägt, ist er siegreich. Durch diese Kette weiß er, dass er nicht verlieren kann. Und deshalb, Soldat, steh fest im Herrn. Wir haben heute gesehen, dass wir diese Rüstung brauchen. Wir haben die Teile der Rüstung kennengelernt. Wir haben gesehen, wie wir sie anwenden durch Gebet. Zwei Sachen will ich, dass du sie mit nach Hause nimmst. Wenn du ungläubig bist, ohne Jesus keine Rüstung. Ohne Jesus bist du der Welt ausgeliefert, allen Überführungen, allen Versuchungen. Du bist Satan und seinem ganzen Herr, der ganzen dämonischen Kraft ausgeliefert. Du brauchst Jesus. Jesus ist im Grunde unsere gesamte Waffenrüstung. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist der Gürtel der Wahrheit. Jesus, er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jesus, er ist unser Friede. Er ist unsere Schuhe der Heilsbotschaft. Er ist derjenige, der uns den Glauben möglich macht. Das Schild des Glaubens. Jesus ist unser Heil, unser Helm. Genauso ist Jesus auch unser Schwert. Er ist das Wort Gottes in Person. Jesus starb am Kreuz, um dir diese Vollrüstung zu geben. Er starb am Kreuz, damit du diesem Kampf in der Welt widerstehen kannst. Wenn du Fragen hast, irgendwelche Zweifel, komm zu uns, lass uns darüber reden. Vor 11 Jahren habe ich, weiß nicht, ob David sich noch erinnert, ihm diese Frage gestellt: David, ich will Buße tun, ich weiß nicht wie. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Ja, drüben im Raum, 20 Meter. Gott hat mich gerettet nach einer Frage. Also wenn ihr allen Mut zusammennehmt und fragt, das kann Leben verändern. Kommt auf uns zu, lasst uns über Christus reden, wenn ihr irgendetwas nicht versteht. Wenn du an Christus glaubst, will ich dir die Anwendung mitgeben. Aufrichtiges Gebet. Wiedergeborener Christ, bete aufrichtig. Gebet ist die Art, wie du die Rüstung trägst, wie du die Kraft zu dieser Rüstung bekommst. Erinnere dich in Zeiten und Versuchungen immer wieder zu beten, damit du dir die Rüstung einfacher merken kannst. Will ich dir eine kleine Eselsbrücke mitgeben. Aufrichtiges Gebet deutet auf alle Rüstungsteile hin. Sieht ein bisschen kompliziert aus. Ich lasse es gleich noch ein bisschen dran, falls ihr das Abfotografieren abschreiben wollt. Aufrichtig steht für den Gürtel der Wahrheit. Das G in Gebet steht für den Schild des Glaubens. Das E steht für die Schuhe der Heilsbotschaft, Schuhe des Evangeliums. Das B steht für das Schwert des Geistes, für Gottes Wort, die Bibel. Das zweite E steht für den Helm des Heils, dem Helm der Errettung, der Gewissheit der Erlösung. Und das T steht für Treue, ein Synonym für Gehorsam, für den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Lieber Christ, bete aufrichtig. Erinnere dich an die Rüstungsteile. Geh sie durch. Sie alle schenken uns festen Halt in unserem irdischen, geistlichen Kampf. Bete und steh fest, Soldat des Herrn. Zum Abschluss bete ich. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Gott, ich danke dir, dass du ein Rettergott bist, dass du langmütig bist, dass du hast nicht direkt über uns das Urteil ausgeführt, dass wir nicht direkt gestorben sind in unserer ersten Sünde. Ich danke dir, dass du, Herr, barmherzig bist, dass wir heute die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen, Buße zu tun. Ich danke dir, dass du mir damals so viele Lebensjahre geschenkt hast, So lange bin ich in Sünde, im Finsternis gelaufen, so lange habe ich gegen dich rebelliert, wollte dich nicht annehmen, war der ganzen Welt ausgeliefert. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast und so viele andere hier im Raum. Ich danke dir, dass ich mich auf die weißen Gewänder freuen darf im Himmel, wenn wir dir gleich gestaltet sein werden, ohne Sünde. Wenn wir uns nicht mehr fragen müssen, was Jesus tun würde, Herr, wir werden so handeln wie du, weil wir ohne Sünde sein werden. Ich freue mich auf diesen Tag, wenn wir bei dir sind. Ich danke dir, dass wir dieser Welt nicht ausgeliefert sind, sondern du gibst uns eine ganze Rüstung, die uns gegen alle Versuchungen dieser Welt bewahrt. Wir dürfen feststehen. Ich danke dir für den Gürtel der Wahrheit. Ich danke dir für die Schuhe der Heilsbotschaft, für den Helm des Heils, für den Schild des Glaubens, für das Schwert des Geistes, für den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich danke dir, dass du uns vollkommen ausstattest, damit der Satan gar keine Angriffsfläche in unserem Leben hat. Ich bitte dich, dass jeder von uns, jedes deiner Kinder diese Rüstung fleißig anwendet, fleißig dein Wort studiert, fleißig betet, darin wächst. Ich bitte dich, dass keiner unverändert aus diesem Raum geht. Alle, die dich nicht kennen, Herr, ich bitte dich, dass du ihre Herzen zerbrichst, ihnen neue Herzen gibst, damit sie dich erkennen, dich glauben. Schenk ihnen Mut, auch zu fragen, wer du bist, wie man zu dir kommen kann. Bitte schenke Mut. Amen.